Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Leute, war das ein langer Sommer. Endlich wieder da. Ich kann es mir nicht so richtig erklären. Normalerweise gehe ich in die Sommerpause und mache so anderthalb Monate. Jetzt war's schon ganz schön lang. Und es ist also total schräg. Ich will es gar nicht richtig zugeben. Aber man gewöhnt sich auch daran, nicht zu produzieren und keine Folgen zu machen und keine Gäste anzufragen. Aber wer gedacht hat, ich bin weg, Edge, ich bin wieder da und es tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet. Aber Corona und seine Folgen auch für die Bildungsarbeit haben mich an verschiedenen anderen Stellen schwer beschäftigt. Jetzt so langsam regelt sich das wieder ein, die zweite Welle kommt. Wir machen alle unsere Zoom-Lizenzen und Webcams wieder scharf, gehen nochmal zum Friseur, bevor da irgendwas passiert. Und jetzt geht auch endlich der Podcast wieder los. Folge 51 ist heute am Start. Zwei Herren sitzen mir gegenüber. Wir werden gleich miteinander reden. Ich werde sie euch gleich vorstellen. Wir sitzen in meinem Büro. Das ist manchmal komfortabel zum Aufzeichnen. Wir sitzen mit ausreichend Abstand und Platz und Fritz Limo und Rhabarberschorle am Donnerstagabend. Es ist kurz vor 8 am 22.10. Wenn ihr die Folge hört, könnte sie noch taufrisch sein. Und heute gibt es ein Leak, ein extra Leak. Wurde einer Zeitung exklusiv angeboten, aber ich habe es jetzt vielleicht doch ein bisschen eher. Ich weiß nicht, ob die Aufregung lohnt. Wir werden drüber reden. Jetzt stelle ich meine Gäste vor. Dinge, die Sie noch nicht über Florian Oest gewusst haben. Er ist in Görlitz geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur Studium der Rechtswissenschaften an der TU Dresden sowie Betriebswirtschaftslehrer an der Handelshochschule in Leipzig. Er war tätig in der Wirtschaft, später im sächsischen Innenministerium, heute Referent an der Hochschule der sächsischen Polizei in Rothenburg, Landesvorsitzender der Jungen Union. Und das ist der Marker, worüber wir heute reden werden. Er kandidiert in Görlitz für ein Mandat im Bundestag zur Bundestagswahl 2021. Total entspannen kann Florian Wenn.
Wenn ich mit meinem Sohn im Zittauer Gebirge wandern gehe.
Und richtig ausflippen kann er, wenn?
Ja, meistens bei den Katjas dieser Welt, Katja Kipping und Katja Meier.
Und der zweite im Bunde, Markus Mündlein, stellvertretender Vorsitzender. Er kommt aus Leipzig, stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Union, so heißt es korrekt, Stadtbezirksbeirat in Leipzig-West, hat Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Leipzig studiert, tätig in einem Familienunternehmen und macht jetzt eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Richtig entspannen kann er,
wenn ich gute Musik höre.
Und total ausflippen kann Markus Mündlein, wenn?
Wenn ignorante Menschen besonders viel Raum im Öffentlichen bekommen, also Kommentarspalten oder halt auch im Fernsehen.
Und heute sind die beiden in der 51. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank, dass wir beide zu Gast sein dürfen.
Ja, danke, dass das geklappt hat. Wie geht's euch?
Gut, vielen Dank.
Gut, das freut mich. Das geht ja schnell voran, wenn die so präzise und flott antworten. Okay, der Podcast-Name ist Programm. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Männer, wie versteht ihr diesen Begriff?
Naja, die Verhältnisse, die bei uns im Freistaat Sachsen herrschen. Also darüber zu sprechen, wo wir stehen oder wo wir vielleicht hinwollen.
Ja, Sachsen ist ja ein ganz, ganz interessantes Land und uns bricht ja keinen Zacken aus der Krone, wenn wir sagen, unterschiedliche Regionen bereichern unser Land. Vom Leipzig über das Vogtland, das Erzgebirge, aber auch bei uns in der Oberlausitz, wo ich hierher komme, alles ganz interessante Regionen und wir alle zusammen bilden Sachsen, haben die letzten 30 Jahre diesen Freistaat, denke ich, sehr gut vorangebracht und wir werden heute Abend wahrscheinlich auch darüber reden, wie wir gerade in der Politik die Voraussetzungen schaffen wollen, dass es uns auch in 10 Jahren besser geht als heute beispielsweise.
Okay, interessante Antwort. Die meisten Menschen assoziieren mit dem sächsischen Verhältnis auch irgendwie die CDU, zu der ihr als Junge Union ja gehört, aber vielleicht nicht ganz auf diese Weise. Mal sehen, wo das Gespräch heute Abend hingeht. Ihr gehört zur Jungen Union, gestaltet maßgeblich mit. Wer ist die Junge Union und was macht ihr?
Die Junge Union Sachsen und Niederschlesien ist der größte politische Jugendverband in ganz Sachsen. Ich sage immer, mir ist es ganz persönlich ganz wichtig, dass wir der jungen Generation, das heißt den Schülern, aber auch Studenten, jungen Familien, eine Stimme geben und eine starke Stimme auch in die Politik hineintragen.
Und wie macht ihr das?
Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Uns geht es dabei vor allem um die Themen Bildung, gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land, aber auch um die Stärkung der Wirtschaft. Da haben wir ganz konkrete Vorschläge. Wir tragen das in unsere Partei hinein, aber auch in die Öffentlichkeit. Ich verstehe uns als diejenigen, die Ideen entwickeln und allen voran öffentliche Diskussionen anstoßen.
Okay, jetzt, ich muss das mal zusammenkriegen. Er sagt, ihr seid Sprachrohr der jungen Generation, ihr seid der größte politische Jugendverband im Freistaat Sachsen. Und dann sagt ihr oder sagst du, wir haben Programmatik, wir haben Ideen, die wollen wir entwickeln. Wie kommt denn das, was die jungen Menschen denken, zu euch? Wie verschwurbelt sich das mit eurer Programmatik und wie kommt das dann in die Politik? Also wie macht ihr das?
Also natürlich vor allem einfachste Antwort durch unsere Mitglieder, die ja vor allem junge Menschen sind. Ich würde die JU noch etwas weiter fassen. Wir sind erstmal vor allem ein Pool politisch interessierter Menschen, die halt sagen, okay, mir ist halt nicht egal, wie meine Nachbarschaft aussieht, mir ist nicht egal, wie meine Stadt aussieht, auch meine kleine Gemeinde, wo auch immer man herkommt, sondern ich will gestalten. Ich will positiv gestalten und ich will lösungsorientiert mich gewissen Herausforderungen und Problemen widmen. Und das kann man zum Beispiel auch dadurch tun. Wir haben das zum Beispiel im Kreisverband Leipzig sehr lange schon, die sogenannte AG Inhalt, in der wir einfach über alle möglichen Themen zielorientiert sprechen können. Es gibt aber auch bei uns Formate, in denen man einfach mal ins Blaue diskutieren kann, wie zum Beispiel unsere Pro- und Contra-Diskussion.
Aber okay, also macht's mal für mich und die Hörerinnen und Hörer, macht's mal ganz pragmatisch. Wie funktioniert das? Also ich wohne jetzt in Leipzig oder in Panschwitz-Kuckau oder ist auch total egal und sage, mir ist meine Umgebung nicht egal und ich habe Lust, mich mit jungen Menschen zu vernetzen. Ich habe gehört, da gibt's sowas wie die JU, die Junge Union, so und dann. Also wie komme ich an euch ran? Was erlebe ich, wenn ich dann bei euch gelandet bin? Also das ist eine Pro-Kontra-Diskussion. Erzählt mal, also wie läuft das? Wie seid ihr organisiert? Was passiert da?
Also zunächst kann man sich natürlich, kommt darauf an, wo man halt wohnt, sich seinem dortigen Kreisverband melden. Wir haben da auch bei den verschiedensten Kreisverbänden gute Social-Media-Aktivitäten, auch über die man Kontakt aufnehmen kann. Also nicht nur über die reine klassische Website oder über einen anrufender CDU-Kreisgeschäftsstelle. Das muss man schon lange nicht mehr machen.
Das wäre jetzt auch genau der Ort, wo ich als junger Mensch anrufen würde, um zu sagen, Digi, ich habe irgendwie Bock auf Politik, kannst du helfen?
Ja, genau, also daher wollen wir halt auch insbesondere, oder sind auch sehr viele Kreisverbände von uns sehr aktiv bei Social-Media-Kanälen und kriegen da sehr gute Rückmeldungen, gewinnen darüber sehr viele neue Mitglieder. Und ja, dann geht man einfach zu einer unserer Veranstaltungen, worauf man halt gerade Bock hat oder was halt gerade stattfindet und kann dort ganz entspannt mit uns ins Gespräch kommen.
Okay.
Es ist ja so, die JU, wir sind ja mit allen Kreisverbänden in allen Landkreisen beziehungsweise in den kreisfreien Städten ja vertreten und wir leben ja nicht im luftleeren Raum. Wir sind ja selbst junge Leute, wir haben viele Studenten in unseren Reihen, Azubis, wir sind in Vereinen tief verankert und dort triffst du natürlich auf Menschen und der eigentliche Grund, warum jemand sich für die JU interessiert, ist natürlich die Grundvoraussetzung, ein Interesse für Politik, das Interesse zu gestalten und ganz ehrlich gesagt, die Leute, die zu uns kommen, die findest du natürlich auch immer wieder über persönliche Verbindungen. Man wird ganz häufig persönlich angesprochen, wir gehen aktiv auf Interessierte zu, Social Media ist eine Möglichkeit, aber ich sag mal, das ganz allgemeine Leben ist natürlich ein weiteres Feld, wo wir auf mögliche neue Mitglieder treffen, aber auch, wo wir ganz viel Input für unsere politische Arbeit bekommen.
Okay. Ja, krass, ihr seid der größte politische Jugendverband, sagt ihr, und ihr seid vielfältig aufgestellt, das habe ich jetzt verstanden. Ich habe auch ein bisschen mich natürlich umgeguckt, auf euren Social-Media-Kanälen, ich habe gesehen, man kann mit der Jungen Union Meißen, glaube ich, kann man durch Radebeul wandern und dann noch irgendwie im Karl-May-Museum stranden und da noch irgendwelche interessanten Gespräche führen und so, also okay. Und ich habe aber auch in eure Ordnung oder in eure Satzung geguckt und habe mich da mal ein bisschen umgeschaut und ich zitiere, Paragraph 1, Aufgaben. Die Junge Union Sachsen und Niederschlesien ist der Landesverband der Jungen Union Deutschland. Deutschlands im Gebiet des Freistaates Sachsen. Sie ist eine Vereinigung des CDU-Landesverbandes Sachsen mit dem Ziel, das Gedankengut der CDU in der jungen Generation zu vertreten und zu verbreiten, sowie die deren besonderen Anliegen in der Politik der CDU zu wahren. Was ist denn das Gedankengut der CDU?
Na, ich meine, was wir miteinander gemein haben mit der CDU, das ist ein Grundverständnis. Wir orientieren uns am christlichen Menschenbild. Mir persönlich ganz wichtig, ich sage immer, ich lasse mich weder dem rechten noch dem linken Spektrum zuordnen. Das sind Begriffe für den Verfassungsschutz. Für mich wirklich Leitlinie ist zum einen das christliche Menschenbild, der Grundgedanke für andere Menschen, denen es nicht so gut geht wie uns, Verantwortung zu übernehmen, aber auch im Sinne des Liberalismus den Menschen die Möglichkeiten zu geben und so viel Freiheit an Takt zu legen, die man auch selbst für die Entfaltung braucht. Das ist, sage ich mal, erstmal dieses Grundfundament, was uns zusammen mit der Sächsischen Union sehr eint. Darüber hinaus haben wir aber natürlich in unterschiedlichen Bereichen natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen. Und dann müssen wir in der Diskussion miteinander den Konsens finden.
Okay.
Dem gibt es eigentlich nur hinzuzufügen, dass wir, wie gesagt, das christliche Menschenbild, wir nehmen den Menschen so, wie er ist. Wir wollen ihn nicht in irgendeiner Art und Weise erziehen, sondern wir wollen gucken, okay, wo steht die Gesellschaft, was läuft gut. Das vielleicht auch als eine Möglichkeit, Konservatismus zu definieren. Was läuft gut, was könnte man beibehalten und was läuft nicht gut, was muss man halt ändern.
Okay. Den Markenkern der CDU ein bisschen beschrieben, also die Frage nach einer oder einer Form von Liberalismus, Entfaltung und in Anführungszeichen Grenzenlosigkeit und gleichzeitig eine Gründung in dem christlichen Menschenbild, was ja das C in CDU am Ende ausmacht. Dann habe ich geschaut, dass diese Aufgaben erfüllt werden durch erstens politische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, zweitens eigenverantwortliche politische Willensbildung ihrer Mitglieder auf der Grundlage des Grundsatzprogramms der CDU, drittens aktive Mitgestaltung des politischen und gesellschaftlichen Lebens. 2, 3, 4, Nominierung von jungen Bewerbern für öffentliche Wahlen, habe ich jetzt auch mitgekriegt. 5, Mitarbeit ihrer Mitglieder, insbesondere der Vorsitzenden in den Gremien der CDU auf allen Organisationsstufen und Werbung von Mitgliedern für die CDU. 2 bis 6 mache ich einen Haken dran. Sehe ich nämlich wahr von der jungen Union in der Öffentlichkeit. Wo macht ihr politische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit? Was, wie versteht ihr das? Was passiert da?
Also die Grundlage davon ist ja allein, dass wir den Kontakt zwischen Mandatsträgern, Politikern und jungen Menschen, die zu uns kommen oder die was weiß ich, bei unseren Veranstaltungen sind, die müssen ja dann nicht gleich Mitglied werden, sondern wir machen ja auch Veranstaltungen mit Öffentlichkeitscharakter, wo man auch mal einfach so mit dazukommen kann. Das ist allein schon politische Bildungsarbeit, dass man halt den Kontakt herstellt zwischen der Politik, wie sie halt auch immer wieder leider benannt wird, als wäre sie irgendetwas Fernes.
Das die sind, da oben.
Genau, die da oben, das sind einfach ganz normale Menschen wie du und ich und man kann Kontakt zu ihnen suchen. Und diesen Kontakt möchten wir herstellen, beziehungsweise natürlich auch mit unseren Veranstaltungen oder auch während unserer Veranstaltung dann auch erklären, okay, wir reden hier über Thema X, wie kriegen wir das jetzt realisiert? Also wohin tragen wir es? Ist das ein Bundesthema, ist das ein Landesthema? Allein damit macht man ja schon Bildungsarbeit.
Okay.
Also, wir können das, denke ich, auch nochmal untermauern. Wir haben ja das Format Perspektivwerkstatt. Das haben wir zu unterschiedlichsten Zeiten auch immer wieder neu definiert und neu erfunden. Das war mal eine Podiumsveranstaltung, wo wir beispielsweise bei mir in der Heimat in der Oberlausitz den Strukturwandel thematisiert haben. Wir haben in Chemnitz beispielsweise das Thema Bildung thematisiert, gerade als es vor 1,5 Jahren, 2 Jahren darum ging, werden nun Lehrer verbeamtet oder nicht. Wir haben in Vorbereitung des neuen Polizeigesetzes eine Veranstaltung dazu gehabt, über die Perspektivwerkstatt, das waren damals noch physische Veranstaltungen. Wir haben das in diesem Jahr weiterentwickelt.
Corona, okay.
Ja, wir haben das in diesem Jahr weiterentwickelt zu der Perspektivwerkstatt Digitales Zukunftsforum. Vor 2,5 Wochen haben wir aus dem Flughafen in Dresden heraus mit vielen Entscheidungsträgern aus der sächsischen Politik, aber auch mit Marina Heimann von Future Sachs darüber diskutiert, wie wir uns die Digitalisierung in Sachsen vorstellen, wie es sein wird und wie wir die Themen Bildung, Wirtschaft, aber auch Sicherheit beispielsweise digital denken müssen, um auch in dem Wohlstand in 10 Jahren zu leben, in dem wir heute leben. Und das ist halt dieses Format Perspektivwerkstatt. Und darüber hinaus haben wir viele weitere, beispielsweise die Pizza- und Politikformate, die wir landesweit durchführen.
Essen zieht immer.
Essen zieht, aber auch die Referenten und die Diskussion ziehen. Und auch dort haben wir immer gute Erfahrungen gemacht. Jetzt müssen wir natürlich Corona-bedingt auf andere Formate umschwenken, wie beispielsweise diese digitale Perspektivwerkstatt. Aber so haben wir ganz unterschiedliche Formate gefunden. Okay. Und was uns ganz wichtig ist, was mir ganz wichtig ist an der Stelle, das ist ja nicht nur eine Möglichkeit, die eigene Jugendorganisation zu unterhalten, sondern uns ist, Markus und mir, genauso wichtig, auch immer die breite Öffentlichkeit dazu einzuladen, die Schüler, die Studenten, die jungen Menschen damit einzubinden und tatsächlich auch an der Diskussion zu beteiligen.
Okay, politische Bildung lebt aber auch von der Kontroversität. Wenn ich mir jetzt Pizza und Politik vorstelle, wenn ich mir das digitale Zukunftsforum vorstelle, wie sichert ihr denn ab, dass politische Kontroversität in euren Veranstaltungen funktioniert? Oder, das ist jetzt auch vielleicht freundlich, aber kritisch gefragt, oder ist es nicht einfach nur ein verlängerter Arm von CDU-Politik? Also es müssen sich ja alle politischen Jugendorganisationen gefallen lassen, dass sie im Grunde nur eine schicke Form von Mitgliederwerbung für die Mutterorganisation sind. Es müssen sich auch die konfessionellen Jugendverbände immer mal gefallen lassen. Ich weiß das alles. Aber wie geht ihr damit um? Gerade im Themenfeld politische Bildung ist die Frage der Kontroversität ja schon eine, die auch fachlich gestellt werden muss.
Deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass wir die unterschiedlichen Meinungen, allen voran die Fachmeinung in solchen Veranstaltungen abbilden. Aus unserer Partei heraus, gar keine Frage, als Volkspartei ist man ja breit aufgestellt.
Ja, komm, auch dort hast du unterschiedliche,
auch dort hast du unterschiedliche Diskussionsansätze, was ganz wichtig ist. Aber auch Referenten außerhalb der Politik sind mir persönlich immer ganz wichtig, um deren Expertise mit einfließen zu lassen in unsere Arbeit, gar keine Frage.
Darüber hinaus muss man halt schon sagen, also Ich verstehe, dass du halt lachst, weil wir sind natürlich schon inhaltlich in gewisser Weise aufgestellt. Natürlich, das sollte jede Partei sein, das sollte auch jede Jugendorganisation sein. Aber ich finde schon, dass wir in der Jungen Union sehr viele verschiedene Charaktere auch haben, die auch die unterschiedlichsten Meinungen haben, die unterschiedlichsten Schwerpunktthemenfelder haben. Und dadurch setzt man ja sowohl dann auch natürlich intern schon einen gewissen Mix aus unterschiedlichen Meinungen, unterschiedlichen Positionen, unterschiedlichen Biografien auch, die natürlich dann zu unterschiedlichen Meinungen und Positionen führen. Aber man schafft es halt auch trotzdem, oder wir schaffen es trotzdem auch immer wieder, das beobachte ich schon, dass wir auch von uns von außen Expertise holen, Fachexpertise, aber auch gerne mal Meinungen bei uns reinholen, wo wir sagen, okay, das sehen wir jetzt eher anders. Lasst uns aber auch mal gucken, okay, gut, wo stehen wir, wo steht die andere Meinung, was ist jetzt Argument für was? Und ein Beispiel zum Beispiel wäre wirklich auch nochmal die Pro- und Contra-Diskussion. Da ist es nämlich zum Beispiel wirklich so, dass zwei oder mehrere Parts wirklich eine klare Meinung vertreten müssen. Auch machen wir auch aus der Mitgliedschaft heraus. Das muss dann nicht deren Meinung sein, aber sie haben dann die Aufgabe, okay, bei dieser
die Position,
Veranstaltung.
Dann müssen sie so durchargumentieren. Ja, das macht Spaß. Das ist natürlich spannend und das stellt Kontroversität her.
Genau.
Okay, das habe ich auch in eurem Mitgliedermagazin gelesen. Das ist zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Wahlaltersenkung habe ich was gelesen, oder Frauenquote, unterschiedliche Positionen in der Jungen Union gibt und die zum Beispiel über das Mitgliedermagazin oder solche Diskussionen dann zur Verfügung gestellt werden. Okay, das ist wichtig. Aufgelacht habe ich aber gerade, als du den Begriff Volkspartei verwendet hast, weil ich gedacht habe, das ist so ein politisches Buzzword, das nutzt die CDU gerne und jetzt nutzt es auch ein Vertreter der Jungen Union. Ist das so, ist die CDU eine Volkspartei aus eurer Perspektive? Und wenn ja, was macht eine Volkspartei aus?
Ich meine, Volkspartei macht vor allen Dingen das aus, dass du ein gemeinsames Grundverständnis hast. Das ist ja erstmal die Basis von allem.
Das macht eine Partei aus.
Genau.
Dass man sich auf Linien
genau.
Ja, okay,
dass
aber wo kommt das Volk her?
Dass du ein Grundverständnis hast, dass du innerhalb unserer Union ein Grundverständnis hast, aber trotzdem die unterschiedlichen Einflüsse. Wir haben den Arbeitgeberflügel, Arbeitgebervertretung, die Arbeitnehmervertretung, wir haben den evangelischen Arbeitskreis, wir haben den katholischen Arbeitskreis, wir haben die Junge Union und das sind ja nicht alles nur Vorfeldorganisationen zur Akquise neuer Mitglieder, sondern das sind ja alles Vereinigungen, die sich tatsächlich eine Programmatik geben, stets und ständig eine Programmatik geben und dann auch in diesem Sinne förmlich zur Meinungsfindung beitragen. Und das ist für mich der ganz wesentliche Punkt einer Volkspartei.
Ich habe bisher immer gedacht, Volkspartei bedeutet, dass man in einem Gutteil der Bevölkerung Zustimmung findet. Dass man deswegen sagen kann, also die zwei großen Volksparteien waren in der Bundesrepublik Deutschland über lange Jahre CDU und SPD mit Wahlergebnissen, die im Vergleich zu den Wahlergebnissen heute schon auch noch mal bei der einen oder dem anderen feuchte Augen auslösen. Und meines Eindrucks nach hat sich das auch für die Sächsische Union oder die CDU im Bund verändert. Oder nicht?
Nee, es ist ja wichtig. Wir sind ja nicht der Kanzlerwahlverein, das sind wir ja gerade nicht. Und deshalb sage ich, Volkspartei bedeutet vor allem, dass wir das breite Spektrum in der Partei abbilden, um auch in der Diskussion zum entsprechenden Ergebnis zu kommen. Ist mir persönlich
ganz wichtig. Also möglichst divers viel Volk beteiligen wäre Volkspartei. Dann so, habe ich das richtig verstanden?
Ja, klar. Okay.
Ich würde nur hinzufügen, dass man natürlich gucken muss, dass man die verschiedensten halt auch, wie eben schon beschrieben von der Jungen Union, so sehe ich das auch in der CDU. Wir haben Arbeitnehmer-, Arbeitgeberflügel, klar, die unterschiedlichsten Organisationen, aber da die sind ja im Grunde genommen nur Sammelbecken für halt die unterschiedlichsten, sag ich mal, gesellschaftlichen Gruppen. Und nur wenn du die größtmöglichen oder größtmögliche Anzahl, die größtmögliche Diversität auch in deiner eigenen Partei hast, kannst du natürlich auch Volk verstehen und dann eben auch für möglichst gute Wahlergebnisse dann auch inhaltlich gerüstet sein oder auch personell gerüstet sein, gut vorbereitet sein, um eben solche Ergebnisse auch zu erzielen oder erzielen zu können.
Okay. Vielen Dank für diesen Exkurs. Ich gehe ein bisschen weiter. Ich habe mich dann auf eurer Website neben der Satzung, habe ich noch ein bisschen weiter rumgelesen und da ist mir aufgefallen, die letzte Pressemitteilung vom Mai 2017 bis vorgestern, die schwarzen Seiten, euer Mitgliedermagazin, die letzte Ausgabe vom Juni 2019, vorgestern, am 20.10. ist die neue Ausgabe für September 2020 digital erschienen. Habe ich auch ein bisschen drin rumgeblättert. Dann habt ihr euch mit großem Werf dem Digitalforum gewidmet, 2,5 Stunden aus dem Flughafen Dresden. Aber das kriege ich schwer zusammen. Also die Online-Präsenz der JU Sachsen, Niederschlesien und das, was ihr programmatisch behauptet. Leute, was los? Ist euch die Öffentlichkeitsarbeit flöten gegangen oder setzt ihr euch gerade auf ein Digitalticket und guckt, ob ihr damit durchkommt?
Ich würde sagen, dass wir natürlich, gebt ihr absolut recht.
Du musst mir auch nicht recht
geben. Nein, aber es ist ja so. Es ist ja einfach eine nüchterne Beobachtung dessen, wie unsere Website halt in den letzten Monaten aufgestellt war. Wir haben uns da natürlich jetzt nochmal dran gemacht. Wir haben nicht nur eine digitale Veranstaltung, über die wir zu berichten haben, sondern wir haben auch sehr viel jetzt schon geschafft und wollen auch noch viel mehr auch in Zukunft schaffen. Wir wollen jetzt nicht sagen, okay, es ist Corona, wir können sowieso nichts machen, sondern wir wollen natürlich auf diese Digitalveranstaltung auch aufbauen. Und deshalb muss natürlich auch unsere Website-Präsenz besser werden. Ich möchte nur sagen, dass wir natürlich anstatt uns nur auf die Website zu konzentrieren, haben wir uns halt eher auf Social Media konzentriert, auf Instagram, auf Facebook und auch ein bisschen auf Twitter. Da kann man ja auch immer mal was spielen, aber halt nur bedingt. Das ist ja mehr so ein Journalistennetzwerk, wo man mal ein paar Punkte setzen kann. Ja, wenn man es möchte, aber so die breite Masse erreicht man halt eher über Facebook und Instagram. Wir haben uns eher darauf konzentriert, aber wir sind dran bei der Website.
Da werde ich euch zukünftig deutlicher beobachten, was da geht auf den Kanälen.
Nein, das ist völlig klar. Es ist ja auch so, dass wir uns zu allen Sachen, die uns wichtig sind, tatsächlich auch zu Wort melden, sei es die mögliche Diätenerhöhung, die ja schon mal im Landtag diskutiert wird und meines Erachtens in 14 Tagen dann wieder auf der Tagesordnung steht, sei es das Thema Digitalisierung. Wir versuchen uns so häufig wie möglich gerade über Pressearbeit, aber auch über Social Media zu Wort zu melden und haben gleichzeitig aber auch noch Formate über Newsletter und auch dieses Mitgliedermagazin zur Kommunikation natürlich auch mit den Mitgliedern.
Okay. Wir skalieren mal ein bisschen größer. Die CDU in Sachsen, ihr seid die politische Jugendorganisation. Wie ist denn die Lage aus Sicht der Jungen Union mit Blick auf die CDU, die sächsische Union? Was sagt ihr denn? Läuft, läuft nicht? Was müssen wir machen?
Wir sind trotz, sage ich mal, schwieriger Bedingungen, wenn man sich mal anguckt, letztes Jahr hatten wir 3 große Wahlen. wir hatten die Kommunalwahlen, wir hatten die Europawahlen und dann hatten wir noch die Landtagswahlen. Wenn man sich mal anguckt, wo wir bei den Kommunalwahlen und Europawahlen standen und wie wir dann bei der Landtagswahl durch das Engagement auch von uns, aber natürlich auch insbesondere durch einen überzeugenden Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer.
Die Kretschmer-Kurve.
Ja, wir haben es gemeinsam geschafft, weiterhin die bestimmende politische Kraft im Freistaat Sachsen zu bleiben. Und daher würde ich erstmal sagen, grundsätzlich läuft. Aber in der Politik kann man nicht sagen, okay, es läuft und jetzt lege ich mal die Hände in den Schoß und warte mal ein bisschen ab. Sondern es geht natürlich darum, die Verantwortung, die uns gegeben wurde als Partei, zu nutzen, um Sachsen aktiv zu gestalten, voranzubringen, auch durch schwierige Zeiten, Corona und alles, was im Nachgang von Corona ja noch so droht. Stichwort wirtschaftliche Lage, Stichwort dadurch natürlich auch die Finanzsituation, die Steuereinnahmen und wie dann halt eben das Geld verteilt wird. Ja, das sind alles Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen und wir wollen natürlich weiterhin die bestimmende politische Kraft im Freistaat Sachsen bleiben.
Ist natürlich so, dass ich ganz ehrlich sagen muss, zumindest aus heutiger Sicht haben wir als Sächsische Union in der Zeit von 2008 bis 2017 nicht so performt, wie wir uns das, denke ich mal, alle miteinander
Charming,
gewünscht hätten.
Schön, dass du es ansprichst, da muss ich es nicht tun.
Aber
ja,
umso wichtiger ist es, denke ich, dass wir mit dem Amtsantritt von Michael Kretschmer und seiner neuen Staatsregierung
Ende
2017, denke ich, schon vieles auf den Weg gebracht haben, vieles richtig gemacht haben. Wir hatten das Problem mit den Lehrern. Wir hatten über Jahre hinweg nicht investiert beziehungsweise nicht im Voraus eingestellt, führte dann im Endeffekt zum Ergebnis, dass wir auf einmal mit zu wenig Lehrern dagestanden haben. Kann man uns alles vorwerfen, auch zu Recht, beziehungsweise der Sächsischen Union zu Recht vorwerfen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, wer 30 Jahre in Regierungsverantwortung steht, der macht auch Fehler. Zeigt mir erstmal den, der in der Zeit keine Fehler macht.
Jetzt nicht auf andere
wichtig
gucken.
Ist aber, Jan, dass man auch mögliche Fehler korrigiert. Und deshalb war es ganz, ganz richtig und wichtig, dass wir übrigens auch eine langjährige Forderung der Jungen Union Sachsen und Niederschlesien in Sachsen gesagt haben, Lehrer werden ab sofort verbeamtet, weil es einfach aufgrund der Gemengelage in Gesamtdeutschland und der Marktlage ja förmlich nicht geht. Und ein anderer wichtiger Punkt natürlich, den wir auch mit dem Amtsantritt der Regierung Kretschmer ab Ende 2017 hinbekommen haben, dass wir den Personalbestand bei der Polizei nun wieder aufbauen und jetzt wirklich mal die Annahme von vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren ad acta gelegt haben, die dort hieß, die Sachsen werden immer älter und die 75-Jährige begeht eher keinen Bankraub und deshalb brauchen wir auch zukünftig weniger Polizisten. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Fehler erkannt und direkt mit diesen zwei Themen, Bildung, aber auch Personalaufwuchs bei der Polizei, zwei ganz wichtige Punkte schnellstmöglichst korrigiert. Und das ist mir wichtig.
Also Zustimmung. Ich nehme wohlwollend und wertschätzend, auch wenn meine Meinung an dieser Stelle überhaupt nicht relevant ist, zur Kenntnis, dass die CDU, die Sächsische Union, einen progressiven Kurs eingeschlagen hat. Und das ist erstaunlich. Und ich nehme auch zur Kenntnis, dass sich sowohl die politische Kommunikation als auch die Sacharbeit unter Ministerpräsident Kretschmer verändert hat. Aber ist es klug oder ist es sinnvoll oder ist es nun mal so, dass man Wohl und Wehe einer ganzen Partei an einen Menschen hängen muss? Das erweckt nämlich den Eindruck.
So
also
ist
das
es ja nicht.
Naja, so auch in, ja, den Redebeiträgen hat es jetzt zumindest den Eindruck, Michael Kretschmer ist der den Karren aus dem Dreck gezogen hat. Er ist der die Landtagswahl gewonnen hat. Er ist dadurch gestärkt hervorgegangen und konnte auch seinen Kurs der CDU aufsetzen,
nein,
oder?
Nein, ich habe ja gesagt gehabt, der Amtsantritt der Regierung Kretschmer, da sind ja noch viele andere auch beteiligt. Und das, was man in den letzten 2 Jahren erreicht hat, darauf darf man sich jetzt natürlich nicht ausruhen. Gerade bei uns in der Oberlausitz, Landkreis Bautzen, Landkreis Görlitz, aber auch der Leipziger Raum, die wissen, was uns blüht, der Ausstieg aus der Förderung der Braunkohle. Und dort müssen wir genauso progressiv vorangehen. Dort brauchen wir ein Konzept. Und da müssen wir schauen, wie wir bis 2038 den Strukturwandel tatsächlich aktiv gestalten, nämlich so, dass der Strukturwandel nicht zum Strukturbruch führt. Das darf jetzt alles keine Blaupause sein. Das Ganze ist ein Marathon und kein Sprint. Sprint. Wir sind noch lange nicht am Ziel, sondern befinden uns direkt im Marathon. Und deshalb diese Zukunftsthemen. Freistaat Sachsen, wie wollen wir in Zukunft hier leben? Das heißt, wie gestalten wir die Digitalisierung? Wie denken wir die unterschiedlichen Bereiche von der Bildung über die Wirtschaft digital, aber auch, wie können wir den Strukturwandel und den Ausstieg aus der Braunkohle tatsächlich so gestalten, dass unsere Region in 10 oder 20 oder 30 Jahren sogar lebenswerter ist als heute?
Okay, danke. Ich verstehe die Programmatik. Trotzdem nochmal meine Frage. Ist es klug, sich alleine auf den Kretschmer-Faktor zu verlassen?
Das machen wir ja nicht. Die Partei ist breit aufgebaut.
Wie funktioniert Nachwuchsorganisation? Also werden Jungpolitikerinnen und Politiker gefördert? Wie geht das? Also ihr habt einen tollen Kultusminister, ihr habt einen tollen Ministerpräsidenten, das sind Top-Leute. Aber wie wird Nachwuchs sichergestellt? Wie geht das?
Wir haben einen Vertreter in Berlin, den Bevollmächtigten für einen Bund, den Konrad Clemens. Wir haben jetzt mit Jessica Heller in Leipzig eine junge Kandidatin für den Deutschen Bundestag. Ich zähle mich jetzt auch noch zu den Jüngeren innerhalb der Union. Auch ich kandidiere im nächsten Jahr für den Deutschen Bundestag. Ich bin Kreisvorsitzender der Union im Landkreis Görlitz. Es ist ja nicht so, dass wir alles ausschließlich auf den Kretschmer-Faktor setzen. Markus ist auch noch ziemlich jung, ist stellvertretender Landesvorsitzender, ist kommunal engagiert.
Ja, aber gut zu hören, dass der Ministerpräsident das nicht alleine schultern muss.
Wir sind ja schon dabei und das haben wir letztes Jahr ja auch in Auswertung der Kommunalwahl ganz deutlich gemacht. Es muss ein Umdenken stattfinden. Aber es ist natürlich auch eine Verpflichtung für uns als JU, sich natürlich auch einzubringen, wenn Kommunalwahlen anstehen. Dann muss ich natürlich deutlich machen, dass ich zu Hause im Stadtrat Verantwortung übernehmen möchte und muss mir das aber auch ein Stück weit einfordern und ganz selbstbewusst vorangehen.
Ich würde dazu nur noch sagen, das, was so wie ich Politik bisher wahrgenommen habe, ist sie nie eine One-Man-Show, sondern immer Teamsport. Und klar hast du gewisse charismatische Führungsfiguren. Das sollte auch ein Ministerpräsident sein. Das sollte auch ein CDU-Landesvorsitzender sein. Aber wie schon ausgeführt, es ist unsere Aufgabe als junge Union, auch dafür zu sorgen, dass möglichst viele junge Menschen eben in Verantwortung kommen, junge Mitglieder von uns in Verantwortung kommen. Das machen wir zum Beispiel dadurch, indem wir auch präsentieren, dass wir eben sehr gute Ideen haben. Auch durch inhaltliche Arbeit präsentieren wir, okay, Leute, ihr könnt uns vertrauen, wir haben hier den und den passablen Vorschlag, klingt doch ganz gut, könnte man machen. Und ja, also wie schon gesagt, und das Regierungsteam, natürlich haben wir auch ein Regierungsteam, wir haben auch sehr viele gute Staatsminister, mit denen wir erfolgreiche Arbeit machen können. Deshalb, es gibt ein ganzes Team und da ist jeder dabei, ob er jetzt eine Kommunalverantwortung trägt oder im Land.
Markus, ich nehme mal deine Überleitung auf. Ne? Wir machen gute inhaltliche Arbeit. Ihr habt ein neues Papier gestern Abend verabschiedet. Jetzt kommt hier der Leak. Neues Jahrzehnt, neue Aufgaben ist der Titel. Es geht vor allen Dingen um Digitalisierung. Ihr habt dazu einen Digitaltag gemacht. Ihr habt gestreamt, ihr habt geredet. Der Innenminister war da. Future Sachs, die Kollegin war da. Also es war ein richtig Potenzial am Start. Viel Beiträge und ihr habt ein, ich glaube, 4 oder 5 Seiten starkes Papier dazu, und da sind ein paar Forderungen drin. Ihr habt es mir zugeschickt, herzlichen Dank, ich habe es vorhin quer gelesen und bin bei so ein paar Markern stehen geblieben und habe gedacht, interessant, das sagt die junge Union, da habe ich so meine Frage. Ich will mal was fragen. Ihr sagt zum Beispiel, es braucht einen Rechtsanspruch auf mobiles Internet. How should we do that? Wie kriegen wir das denn durch?
Ganz wichtiges Thema.
Ja, dass das wichtig ist, glaube ich. Aber ist das überhaupt durchsetzbar?
Selbstverständlich ist das durchsetzbar. Wir sprechen immer über gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land. Da würde ich sagen, dann fangen wir damit mal an und leben das. Und ein ganz wichtiger Schritt dahin ist auch, dass ich in Groß-Schönau oder in Rothenburg in der Oberlausitz genauso Internetempfang auf meinem Handy habe wie in der Dresdner Neustadt oder in der Leipziger Innenstadt.
Okay. Es geht, wenn es um Digitalisierung geht, bei CDU und Junge Union auch immer um Kriminalität, die auch online stattfindet. Und ihr fordert, dass 10% aller sächsischen Polizistinnen und Polizisten Experten im Kampf gegen IT-Cyberkriminalität werden. Um dieses Ziel zu erreichen, fordern wir eine dauerhafte IT-Zulage im Beamtenrecht. Was ist denn eine IT-Zulage im Beamtenrecht? Kriegen die dann Bits und Bytes geschenkt? Oder?
Nein, auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Markus und ich und noch ein paar andere Vertreter der JU Sachsen Niederschlesien waren letztes Jahr um diese Zeit in Estland gewesen, haben uns zum Thema Digitalisierung ganz viel angeschaut und haben da auch ganz viel gelernt. Es ist ja so, dass in Estland 99% der Verwaltungsvorgänge digitalisiert sind. Und du hast im Endeffekt nur noch 3 Geschäfte, die nicht digital abgewickelt werden müssen. Das bedeutet zur Hochzeit, aber auch zur Scheidung sowie zum Erwerb deiner Immobilie musst du physisch anwesend sein. Alles andere kannst du tatsächlich digital abbilden. Das bedeutet sowohl die Steuererklärung als auch Wahlen werden digital durchgeführt. Und da meinen wir, dass auch wir zu diesem Ergebnis mal kommen, dass wir einen digitalen Bauantrag haben, dass wir digital wählen können, brauchen wir natürlich auch eine Akzeptanz. Und diese Akzeptanz verlieren wir, wenn Wahlen manipuliert werden, wenn Architekturbüros, Patentanwälte geleakt oder gehackt werden. Und deshalb ist uns persönlich so wichtig, auch die Sicherheit im Netz zu stärken. Wir sagen ganz deutlich, die Digitalisierung muss vorangehen. Wir müssen spätestens morgen Trendsetter im Bereich Digitalisierung sein, wenn wir uns den Wohlstand erhalten wollen. Dazu gehört aber auch, dass wir für die entsprechende Sicherheit sorgen. Und das bedeutet im aktuellen Fall bei knapp 13.000 Polizeibeamten, dass im Freistaat, dass wir natürlich auch 1.300 Cybercops haben müssen, die für die entsprechende Sicherheit
sorgen werden. Ich habe sofort Robocop im Kopf.
Die wirklich für diese Sicherheit sorgen müssen.
Okay. Ich gehe mal ein bisschen weiter durch. Die Junge Union Sachsen in Niederschlesien tritt bei aller Digitalisierung jedoch entschieden gegen die Vernachlässigung grundlegender Kompetenzen ein. Jeder Schüler muss befähigt sein, Rechtschreibung, Grammatik und das kleine Einmaleins zu beherrschen. Handschriftlich und im Kopf. For real. Das ist doch ein Zugeständnis an die Mutterpartei, oder?
Nein, das würde ich so nicht sehen. Es ist kein Zugeständnis an die Mutterpartei. Ich glaube, es ist trotzdem, und ich hoffe, dass das auch relativ viele der Zuhörer so sehen, dass es natürlich eine Kompetenz ist, dass du vernünftig schreiben und vernünftig auch mal rechnen kannst und dass du auch nicht mal einen Zettel brauchst, man zum einfachsten Rechenaufgaben auszuführen.
Also ihr habt schon das große Einmaleins rausgenommen, deswegen entspanne ich mich.
Ja, also kleine Einmaleins sollte schon möglich sein, ohne direkt zum digitalen Endgerät, zum Handy oder halt zu einem Taschenrechner zu greifen und zu sagen, okay, ich mache jetzt hier mal 3x4 oder sonst was. Das sollte schon noch möglich sein, dass man das im Kopf macht. Und der Teil ist ja jetzt aus dem digitalen Bildungsteil herausgegriffen. Wir haben da sehr intensiv an bestimmten Punkten gearbeitet.
Ja, ihr habt euch krass an Schule abgearbeitet.
Du betreibst ja gerade Cherry-Picking.
Habe ich ja gesagt, habe ich gesagt. Ich habe mir ein bisschen was
mit Vorwarnung.
Das Ganze ist ja im Zusammenhang zu sehen, selbstverständlich brauchen wir in der Grundschule erstmal die Grundvoraussetzung. Uns ist aber auch wichtig, wer Trendsetter im Bereich der Digitalisierung sein möchte, der muss auch die Grammatik der Digitalisierung beherrschen. Und deshalb sagen
wir in diesem Abschnitt,
uns ist ganz wichtig, dass schon im Grundschulalter die Neugier der Kinder geweckt wird. Und wir beispielsweise das umsetzen mit Programmierunterricht in Grundschulen und haben aber mehr oder weniger als Klarstellung und Definition diesen Satz, den du gerade vorgelesen hast, mit vorangestellt.
Ja, hab das schon so verstanden. Das Papier, sobald es veröffentlicht ist, liebe Hörerinnen und Hörer, packe ich auch in die Shownotes. Da könnt ihr euch das nochmal in Ruhe angucken, damit es nicht heißt, der Witzer sucht sich hier nur Sachen raus, die er irgendwie interessant findet. Ihr könnt das vollumfänglich lesen und gerne darüber auch in den Kommentaren oder auf den Facebook- und Instagram-Präsenzen der Jungen Union diskutieren. Ich habe trotzdem noch was gefunden, ich zitiere, also digitale Schule, Weiterbildung, Lernsatz, das digitale Klassenzimmer, ihr habt einen großen Block zum Thema Bildung und dann gibt es einen Satz, da habe ich gedacht, Zitat, um Kinder schon früh auf die zukünftige digitale Arbeitswelt vorzubereiten, muss die technische Ausstattung in den Schulen angepasst werden. Wenn Schule nur auf das Arbeitsleben vorbereitet, geht doch was vorbei, Leute. Wir sind doch nicht nur Erwerbstätige. Wir sind doch nicht nur dazu da, den Kapitalmarkt zu füttern. Können wir nicht auch in der Schule was fürs Leben lernen?
Aber auch das ist ja Bestandteil. Es ist ja nicht so, dass wir ausschließlich uns auf die digitale Arbeitswelt gestürzt haben. Ich habe ja gesagt gehabt, wir müssen darüber sprechen, wie man die unterschiedlichen Lebensbereiche von der Bildung über die Wirtschaft gesellschaftlicher Zusammenhalt auch digital denkt. Mhm. Und dafür braucht es eben auch die Grundvoraussetzung, die Vermittlung der digitalen Grammatik im Grundschulalter.
Mhm. Wenn man jetzt auch in einem Positionspapier jede Intention, also es ist natürlich nicht unsere einzige Intention, junge Heranwachsende auf Erwerbstätigkeit vorzubereiten und dann war es das mit der Bildung. Nein, also man kann natürlich aber trotzdem nicht jede Intention, die hinter jeder Forderung steht, in so einem Positionspapier schreiben. Wenn man das tun würde, wäre es anstatt 4 Seiten 8 Seiten lang.
Ja, man muss am Ende auch gucken, was bei rumkommt. Ne?
Genau.
Ich verstehe das doch. Aber ihr habt es mir geschickt, ich habe es quer gelesen, kurz vor der Sendung und habe gedacht, ah, interessant. Und ich ende mal an dieser Stelle ganz am Schluss eures Papiers, da geht es um Familienfreundlichkeit, Berufs- und Familienfreundlichkeit. Zitat, außerdem bedarf es grundsätzlichen Überlegungen, um die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und politischem Engagement zu verbessern. So fordern wir unter anderem eine adäquate Kinderbetreuung auf Parteitagen. Zitat Ende. Was ist eine adäquate Betreuung? Was passiert dann? Also vorne ist Kasperletheater und hinten ist dann irgendwie was wie?
Nein, aber es ist ganz wichtig. Ich habe das bei mir als Kreisvorsitzender der CDU im Landkreis Görlitz erlebt und das ist wirklich schön. Und zwar nicht, dass du am Samstagvormittag zum Parteitag, nachdem du die Kinder fertig gemacht hast und zum Großeltern gebracht hast, auf den Kreisparteitag hetzt und dann kurz vorm Mittagessen wieder los musst. Nein, es ist doch auch schön, wenn man seine Kinder mitbringt und dadurch eine ganz andere Atmosphäre hat, tatsächlich auch die Zukunftsmusik auf solchen Parteitagen tatsächlich hören kann. Und deshalb war für uns die Intention, das, was es einmal gab, die Kinderbetreuung, nicht mit der strengen Erzieherin, sondern schon entsprechend unserer
adäquat
heutigen Zeit.
Eben, ne?
Ja. Finden wir das aber, denke ich, durchaus einen wichtigen Punkt, den wir wieder einführen können.
Mhm. Wir wollen ja auch immer die Partei auch für Familien sein. Mhm. Wir sind auch als Jugendorganisation, stellen wir also auch gern als Jugendorganisation für junge Familien ein und setzen uns für sie ein.
Ja, da muss man sich auch um die kümmern.
Da muss man sich natürlich auch um die kümmern, ja. Na klar.
Männer, jetzt kümmern wir uns um den Entscheidungsbeutel. Wir spielen Entscheiden oder Leiden. Mhm. Hier steht Handdesinfektion. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die benutzen, weil wir ja unter Corona-Bedingungen spielen. Und sonst schütte ich einfach hier die Zettel auf den Tisch. So, das sind die Entscheidungssituationen und ich fange mal an. Wen frage ich? Ich frage dich. Lieber Ossi oder Wessi?
Dann Ossi.
Warum?
Weil ich einer bin. Also wir kommen ja dann später auch gern mal nochmal zum
Ossi. Ob wir das heute alles noch schaffen, was wir so vorhaben, Markus? ja, okay. Also lieber Ossi, weil ich einer bin.
Jo.
Okay. Markus, dann ziehst du für Florian.
Lieber dein Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in dein Heimatland zurückkehren können.
Solange wir das Ganze, dass das Heimatland auf die gesamte Europäische Union ausweiten können, dann würde ich sagen, ich bleibe innerhalb der EU und kann mich dann damit auch abfinden.
Okay. Entscheiden oder leiden, genau darum geht's. Zieh
jetzt
eine,
zieh ich
frag
für
was.
Dich, Jan.
Ja, bitte.
Lieber die SPD beraten, wie Erneuerung gelingen kann oder die CDU vor einem Rechtsruck bewahren?
Na, weil ihr hier seid, die CDU vor einem Rechtsruck bewahren natürlich. Da sehe ich auch gerade ehrlich gesagt nicht so viel Potenzial. Das könnte ein leichterer Job werden, als die SPD zur Erneuerung zu beraten.
Das meine ich auch. Es besteht keine Gefahr, dass wir den Rechtsruck erleben. Aber wenn du dir das antust, meinst du die Landes- oder die Bundes-?
Ach, das knubbeln wir später aus. Markus, lieber nur flüstern oder nur noch schreien können? Jungs, das wird ja anstrengend. Was machen wir?
Lieber nur noch flüstern.
Warum das denn?
Naja, wenn man schreit, kommt man schnell in die Situation, dass man als ein Mensch wahrgenommen wird, der halt schreien muss, damit seine Position ernst genommen wird.
Der unterliegt sozusagen. Na gut. Komm, zieh nochmal einen für Florian.
Lieber für immer allein oder nur von Menschen umgeben, die du nicht magst?
Ich brauche Menschen um mich herum. Allein zu sein ist für mich keine Option.
Auch wenn du die nicht magst? Hauptsache Menschen.
Ja, man kann sich ja schon miteinander arrangieren.
Okay. Komm, Florian, noch einen für mich und dann habe ich noch 3 für euch, die ihr dann gemeinsam beantworten müsst.
Lieber nur noch Flaschenwasser von ethisch fragwürdigen Unternehmen trinken oder nur noch Kleidung aus Sweetshops in Bangladesch tragen können?
Es ist wirklich Mist. Ich nehme die Kleidung. es ist beides problematisch, aber beim Wasser bin ich einigermaßen safe, aber das mit der Kleidung kriege ich noch nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Aber dann nehme ich das. So, an euch beide und nicht viel Bedenkzeit. Florian, Markus, Leipzig oder Dresden?
Leipzig.
Dresden, die Landeshauptstadt, ist uns in Görlitz näher.
Okay. Florian, Markus, JU oder CDU?
JU.
Na, so, und jetzt das große Finale. Wöller oder Kretschmer? Dim, dim, dim.
Roland Wöller.
Kretschmer.
Ah, it's a match. Das war Entscheiden oder Leiden mit Florian Öst und Markus Mittlein. So, Freunde, wir gehen aufs Ende der Sendung zu. Entscheiden oder Leiden macht immer klar, gleich ist schon vorbei. Wir haben vorhin schon über die CDU als stärkste Kraft im Freistaat gesprochen, aber auch die CDU trotz Kretschmer-Kurve hat Boden verloren und wir erleben nicht nur im Bund, sondern auch im Land, dass die Parlamente mit mehr Parteien in den Regierungen auskommen müssen. Wir haben aktuell eine Dreierkoalition aus CDU, Bündnis 90 Grünen und der SPD im Freistaat Sachsen. Die sind jetzt formal etwas über ein Jahr im Amt, bis die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen waren, hat es ja dann doch noch eine Weile gedauert, aber die Landtagswahl ist über ein Jahr her. Aus eurer Sicht, aus Sicht der Jungen Union Sachsen-Niederschlesien, wie macht sich denn die Koalition? Ist es eine Liebesheirat, eine Zweckgemeinschaft? Wir haben aktuell Haushaltsverhandlungen, heiße Phase. Es gab ein Interview mit der Sozialministerin mit dem Titel "Ich bin persönlich enttäuscht vom MP". Was sagt ihr?
Naja, wenn man erstmal abgesehen von der Haushaltsdebatte sich anschaut, okay, wie sind wir gemeinsam als Koalition gestartet, dann habe ich beim Lesen des Koalitionsvertrages gesehen, dass wir als CDU unsere Position halten konnten, dass wir unsere Themen umsetzen konnten in diesem Koalitionsvertrag. Und deshalb muss ich erstmal sagen, okay, mit allem, was man natürlich, ein Koalitionsvertrag ist auch nie ein Werk, wo man sagt, okay, finde ich alles super. Dafür ist es ein Koalitionsvertrag aus drei Parteien.
Das wäre auch ein bisschen schräg.
Wäre auch ein bisschen schräg. Dafür bräuchte man 50% plus X, um vielleicht zu sagen, okay, mit dem Koalitionsvertrag bin ich komplett einverstanden. Natürlich gibt es immer Punkte, wo man sagt, naja, eher schwierig. Aber gut, wir haben den Großteil unserer Position gut durchbekommen und können Sachsen weiter gestalten.
Okay. Okay. Ist es das schon? Läuft, Haushaltsverhandlungen, reden wir gerade nicht so drüber. Aber
nee, selbstverständlich ist das keine Liebeshochzeit gewesen, diese Koalition, die wir eingegangen sind im letzten Jahr. Es war aber letzten Endes für uns die einzig denkbare. Alle anderen sind schon aufgrund der Ideologie, die in den übrig verbliebenen möglichen Konstellationen.
Also holen wir mal den rosa Elefanten in den Raum. Es wäre auch möglich gewesen, dass die CDU mit der AfD koaliert.
Natürlich wäre das nicht möglich gewesen. Das Ganze wäre theoretisch und rechnerisch möglich gewesen, aber das wäre es dann auch schon gewesen. Wir aus Görlitz, aber auch ihr in Leipzig, ihr kennt diese Leute. Wir wissen, was das für Leute sind. Und wer vor 10 oder 15 Jahren das Hakenkreuz als modisches Accessoire in der Gürtelschnalle getragen hat, wer vor 10 oder 15 Jahren über seinem Bett die Reichskriegsflagge hatte und heute führender Funktionär dieser Partei ist, der ist für uns sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Landesebene kein potenzieller Koalitionspartner.
Okay, das macht das Verhältnis zur AfD, das wäre meine nächste Frage gewesen, schon ziemlich klar, ja? Oder gibt es da noch was zu ergänzen?
Da gibt es nichts hinzuzufügen.
Okay, das war meine Ansage. Dann kommen wir jetzt zu den Volksfragen. Also wenn die Junge Union zum Podcast kommt, ne, dann sammelt sich ganz schön was in der Kommentarspalte. Mann.
Erzähl mal.
Ja, Stefan C. fragt, hallo Jan, ich hätte eine Frage. Warum nennt man sich 2020 noch Junge Union Sachsen und Niederschlesien? Wegen dem kleinen Stück Original Niederschlesien, welches neben dem Stück Lausitz im heutigen Sachsen liegt? Wenn das so sein sollte, warum nennen sich die JUlerInnen nicht Junge Union Sachsen, Lausitz und Niederschlesien? Oder glaubt man immer noch nicht an die Oder-Neiße-Grenze? Also da hat jemand mehrere Fragen formuliert und auch gleich eine Antwort mitgeliefert. Was sagt ihr? Warum heißt ihr so, wie ihr heißt?
Na, selbstverständlich akzeptieren wir die Grenzen so, wie sie existieren, ist doch gar keine Frage. Wir hatten auch vor 3-4 Jahren in meiner Heimatstadt Görlitz-Skorzelitz einen Landestag, der auf beiden Seiten der Europastadt stattgefunden hat. Das haben wir vor mit dem Bürgermeister von polnischer Seite auch miteinander besprochen. Alles überhaupt keine Frage. Aber warum heißen wir JU Sachsen und Niederschlesien? Da gab es zu der Gründungsveranstaltung vor beinahe 30 Jahren ziemlich viel Diskussion, und unseren Vorgängern war es tatsächlich wichtig, dass wir die Tradition, dass wir das ehemalige Niederschlesien erstreckt sich ja bis auf die heutigen Landkreise Görlitz und Bautzen, und das war uns halt ganz besonders wichtig, dass wir auch diese Tradition im Endeffekt im Namen unseres Verbandes fortführen.
Mhm. Okay, glaube ich, etwas, was man ständig erklären muss, wenn man den Namen fortführt, dass Menschen kommen und sagen, okay. Frieseneck fragt oder schreibt, oh weh, die junge Union. Ich nehme sie auf Bundesebene als konservativer wahr als die CDU insgesamt, also in Richtung Friedrich Merz oder sogar Werteunion. Ordnet sich die JU Sachsen auch so ein? Erste Frage.
Ich würde sagen, wir sind, wie ich bereits eingangs erwähnt habe, wir sind wirklich ein vielfältiger Verband. Wir haben die unterschiedlichsten Positionen. Das kann man zum Teil an Kreisverbänden auch mal ausmachen.
Das heißt, du wirst mir jetzt nicht sagen, ob ihr Friedrich Merz supportet oder eher Kollege Laschet oder Norbert Röttgen.
Na, was heißt denn konservativ? Ja. Konservativ heißt doch nicht, dass ich die Fragen der heutigen Zeit mit Antworten aus den 70er Jahren beantworte. Konservativ heißt für mich, dass wir auf Grundlage des christlichen Menschenbildes, auf Grundlage dessen, dass wir für auch diejenigen einstehen, denen es nicht so gut geht, doch vernünftige Politik machen wollen. Und das war in der Vergangenheit nicht verwerflich und ist auch heute nicht verwerflich.
Mhm. Also konservativ ist halt einer der drei Säulen, die wir als CDU haben. Und auf
und
dieser Grundlage.
Von Friedrich Merz bis irgendwohin.
Das reicht auch bis irgendwohin. Also okay. wenn du sagst bis irgendwohin, dann vielleicht bis Armin Laschet
nicht,
oder.
Ja, ich wollte jetzt nicht sagen Friedrich Merz und Laschet auf der anderen Seite, das wäre
ja
auch ein bisschen zu einfach.
Wäre auch zu einfach, aber wir haben christlich-sozial, liberal und konservativ, das sind unsere drei Säulen. Okay. Und da gibt es den unterschiedlichsten Mix in unseren Kreisverbänden, auf der Landesebene bei uns.
Ja. Das beantwortet auch schon die zweite Frage von Frieseneck, ob ihr eher ein bunter Haufen seid. Das habe ich jetzt verstanden. Ihr seid also wahrscheinlich immer noch so ein bisschen in Blautönen, ne? Aber prinzipiell schon bunter.
Aber
als
bitte
man das,
dunkelblau.
Nicht, ja, ich hab das sofort verstanden, sagt der Mann im dunkelblau, fast schwarzen Pullover. Daran anschließend, was hält man von der Regierungskoalition? Haben wir auch schon drüber gesprochen. Aber hier vor allen Dingen auf die Grünen bezogen. Ein notwendiges Übel bis zur nächsten Wahl oder ein zukunftsweisendes Modell, auch für den Bund?
Das kommt, denke ich, immer auf die führenden Personen an, beziehungsweise darauf an, welche Inhalte man bringt.
War da nicht gerade was?
Bitte wen?
Ja, die Katjas, die dich auf die Palme bringen?
Naja, es geht ja mit Blick auf die Bundestagswahl jetzt nicht darum, mögliche Koalitionen bereits auszuschließen, mögliche Koalitionen herbeizureden. Soweit ich es mitbekommen habe, ist man sich ja bei Rot-Rot-Grün darüber einig, dass man gern im nächsten Jahr den Kanzler stellen möchte. Das können die gerne machen, darüber können die jetzt auch gerne sprechen. Mir ist wichtig, dass wir jetzt erstmal darüber sprechen, wie kommen wir finanziell durch die Corona-Krise, wie sorgen wir aber auch dafür, dass verantwortungsbewusst das gesellschaftliche Leben beibehalten werden kann, dass wir die Bildung jetzt auch in der Zeit, die uns bevorsteht, tatsächlich geregelt bekommen. Das sind so die Fragen, die uns umtreiben die anderen treibt halt um, wie man in die nächste Koalition geht.
Mhm. Ja, das ist wirklich eine Beobachtung, die kann man jetzt in den letzten Jahren, steigert sich das irgendwie, die Diskussion darum, mit wem man jetzt wie koaliert, immer mehr an Bedeutung gewinnt, anstatt sich mal darüber auseinanderzusetzen, okay, wie können wir auch in Zukunft ein erfolgreiches Bundesland oder erfolgreiche Bundesrepublik sein, was müssen wir tun, was sind so zukunftsweisende Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Es geht halt ehrlich gesagt auch mir, auch in der Berichterstattung, viel zu häufig darum, wer mit wem koaliert, anstatt mit was man koalieren will. Also welche Themen man spielen will, was man erreichen will, wie man das Land weitergestalten möchte.
Die einen reden über Koalitionen und die anderen über potenzielle Kanzlerkandidaten. Das kann man ja auch ganz lange machen.
Nein, Jan, es geht dort wirklich um die wirkliche Sachpolitik. Okay. Und ich sag mal, bevor unsere Justizministerin, was sie ja eigentlich ist, bevor sie ihren Verwaltungsapparat aufbläht und sich in diesem Ministerium noch weitere Spielfelder bereithält, wäre es mir persönlich viel wichtiger, dass wir beispielsweise mal schauen, wie können wir den ländlichen Raum stärken, wie können wir dafür sorgen, dass wir auch ausreichend Juristen in den Gerichten in der Fläche des Landes haben. Deshalb ist beispielsweise ja auch meine Forderung, dass wir in Görlitz die Rechtsreferendare ausbilden, um darauf beginnend und darauf aufbauend dann natürlich auch
den Justizapparat, in der Region war, könnte bleiben.
Den Justizapparat tatsächlich auf das Niveau personell bringen, was wir brauchen.
Okay.
Das sind Themen, die uns umtreiben und auf die man sich eigentlich konzentrieren sollte.
Okay. Weiter in den Volksfragen. CDU-Mann fragt, ob das ein Insider ist. Worin bestehen Unterschiede zwischen dem JU-Landesverband und Michael Kretschmer? Also nicht nur optisch, Männer.
Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also natürlich,
ja, ich weiß es auch nicht. Ich lese einfach nur vor, was hier steht.
Natürlich gibt es sehr viele Unterschiede. Allein schon, dass das eine Organisation ist, das andere ist unser Ministerpräsident. Und die Unterschiede,
wenn wir jetzt nicht wortgetreu lesen, könnte man da reininterpretieren. Der JU-Landesverband ist der verlängerte Arm von Michael Kretschmer persönlich in die Jugend hinein.
Das sehe ich nicht so. Das wäre auch komisch, wenn ich das bejahen würde. Dann würde ich mich irgendwie, ja, dann würde ich ja vielleicht mir selbst eingestehen, keine eigene Meinung zu haben.
Das ist ja auch ganz und gar nicht so. Michael Kretschmer ist bei uns ein sehr gern gesehener Gast, ist auch häufig in unserer Runde vertreten. Er war ja auch zur digitalen Konferenz zumindest zugeschaltet. Aber es gibt natürlich, das muss man auch ganz deutlich sagen, wesentliche inhaltliche Unterschiede, um nur zwei Beispiele zu nennen. Ich habe es eingangs erwähnt gehabt, die Diätenerhöhung, die ansteht, die ja auch unsere Regierungsfraktion, die CDU-Fraktion forciert, halten wir zu dieser Zeit nicht für ein geeignetes Mittel, dem widersprechen wir ganz vehement, aber auch die Erhöhung der Erhöhung des Rundfunkbeitrags haben wir uns den Sommer über mehrfach deutlich dagegen positioniert, um nur mal zwei Kontrapositionen zu Michael Kretschmer auch zu benennen.
Und abgesehen von den Kontrapositionen wollte ich ja einfach nur noch mal klar machen, es wäre ja komisch, wenn wir sagen, wir treffen uns in einer Jugendorganisation, um unsere Meinungen miteinander auszutauschen und würden dann sagen, okay, gut, wir hören nur darauf, was unser Ministerpräsident und Landesvorsitzender sagt.
Ja, auf der anderen Seite ist schon geil, wenn man mal einen Landesvorsitzenden hat, der ein bisschen rockt und der auch bei jungen Leuten ankommt.
Natürlich. Und ich freue mich ja auch, wenn wir in vielen Punkten übereinstimmen. Okay. Aber es gibt natürlich auch, wie zum Beispiel die beiden genannten, immer wieder Punkte, wo wir nicht übereinstimmen.
Florian, die geht ganz konkret an dich. Wird Florian ein weiteres Mal als Landesvorsitzender antreten und möchte er als JU-Spitzenkandidat sich nominieren lassen, um einen höheren Listenplatz zu bekommen?
Wir befinden uns gerade in der Mitte dieser Legislatur des Landesvorstandes. Darüber brauchen wir heute Abend nicht zu sprechen. Darüber brauchen wir auch die nächsten Tage noch nicht besprechen. Klar ist, der nächste Landestag wird einen neuen Landesvorstand wählen, turnusgemäß einen neuen Landesvorstand wählen. Ob ich noch einmal antreten werde, dazu werde ich mich zur gegebenen Zeit äußern. Landesliste ist halt so ein Thema. Ich trete an. Ich freue mich, dass die Mitglieder aus der CDU im Landkreis Görlitz mich nominiert haben, um als Direktkandidat im nächsten Jahr in das Rennen zu gehen. Ich möchte für alle Menschen im Landkreis Görlitz der Abgeordnete werden. Dafür habe ich mich aufstellen lassen. Dafür trete ich an. Ich trete aber nicht an, um auf einer Liste in diesen Deutschen Bundestag einzuziehen. Wenn ich von den Menschen nicht gewählt werde, dann möchte ich auch nicht im Deutschen Bundestag einen Platz haben. Ich möchte wirklich durch die Wähler im Landkreis Görlitz legitimiert sein.
Okay, danke. Benox fragt, was schätzen Sie an Werten und Einstellungen von Menschen, die sich nie als konservativ bezeichnen würden? Das ist immer spannend. Also gibt es außerhalb des konservativen Wertespektrums Werte und Einstellungen, die ihr als achtenswert beschreiben würdet?
Natürlich, ich meine, man muss natürlich sich auch überlegen, wie schon gesagt, was versteht man unter konservativ? Also was ist jetzt konservativ?
Ja gut, aber jetzt hast du eine Idee, was konservativ ist und jetzt sagst du mal, diese oder jene Wertvorstellung ist nicht konservativ, ist das trotzdem okay? Und was fällt dir da ein?
Also so dogmatisch stelle ich mir solche Fragen gar nicht. Also mir ist wichtig, dass Menschen, die um mich herum sind, die in meinem privaten Umfeld sind, dass die vertrauenswürdig sind, dass die offen sind, dass sie ehrlich sind. Wenn das jetzt nicht konservativ ist, dann sind das Werte, die ich schätzen würde, aber ich würde einfach nur darauf antworten, welche Werte schätze ich.
Okay. Nebenher noch schnell ein paar Fotos machen hier. Weitere Frage, was soll sich für die Bildung für Jugend in den kommenden Jahren entwickeln? Mit Blick auf Schule, da habt ihr ja in einem Digitalpapier auch eine Menge geschrieben, und auch außerschulische Bildung. Worauf kommt es an? Wie wird Bildung zeitgemäß?
Also um Digitalisierung und nochmal darauf zurückzukommen, was wir vorhin hatten mit den ganzen Zwecken und mit den ganzen Intentionen, die wir bei digitaler Bildung haben, mit digitalen Bildungsangeboten, nicht nur halt während Corona im Homeschooling, sondern auch im Präsenzunterricht gibt es ja die Möglichkeit oder gibt es ja verschiedene Möglichkeiten durch digitale Bildungsprogramme, durch Apps oder was auch immer, dafür auch zu sorgen, dass man auf die unterschiedlichen Lerngeschwindigkeiten eines jeden Schülers bestmöglich eingehen kann. Und das ist so eine Idealvorstellung. Man braucht auch immer Idealvorstellungen und Visionen in Politik, um dann zu gucken, wie kann man es umsetzen. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann Bildung zeitgemäß und auch verbessert werden?
Okay, das waren die Volksfragen. Danke für euren Beitrag zu dieser Sendung. Das sagen die immer so schön in der Sendung mit der Maus, da habe ich gedacht, das muss jetzt hier auch mal sein. Freunde, wir reden schon eine ganze Weile. Meine Güte, es wird auch ein bisschen Zeit, dass wir zum Ende kommen. Letzte Frage für heute, hier, bevor das Outro startet. Was macht für euch einen Ossi aus? Was macht für euch eine Wessi aus? Sind es noch Kategorien, die eine Rolle spielen? Ist das noch wichtig? Wofür brauchen wir das noch?
Also, ich wurde ja jetzt gefragt, Ossi oder Wessi.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, klar sage ich da Ossi, weil ja, ich komme aus dem Osten Deutschlands, aber für mich macht es ehrlich gesagt kaum noch einen großen Unterschied. Also, gerade in meiner Generation, klar, wenn man mal so im Witz miteinander ist und man trifft halt die Kollegen, was weiß ich, aus Hessen oder aus Baden-Württemberg oder woher auch immer, sagt mal manchmal, ja gut, ihr hier Wessis und ich hier Ossi. Gibt es eine relativ witzige Anekdote aus meiner Zeit in der Schülerunion. Da hatten wir zwar keinen Landesverband, aber ich war trotzdem viel auf der Bundesebene unterwegs, im Bundesgebiet unterwegs und war bei der Landesschülertagung der Schülerunion in Baden-Württemberg. Und die hatten gerade darüber gesprochen, ob sie denn G8 oder G9 wollen. Und ich habe, damals war das für mich eigentlich ganz klar, dass G8 so eine klassische CDU-Position ist und auch so eine Sachsen-Position. Wir machen schon immer G8, das funktioniert schon immer super bei uns. Und habe dann halt auch mal den Witz gebracht, als ich dann eine flammende Rede dort gehalten habe, dass sie doch bitte sich mal dafür entscheiden sollten oder eine klare Linie fahren sollten, anstatt zu sagen, okay, wir wollen beides möglich machen. Da habe ich dann gesagt, jetzt muss erstmal der Ossi kommen, um hier dafür zu sorgen, dass hier G8 ist.
Total.
Also in gewissen Witzen, klar, verwendet man es, aber ich mache da auch keine Kategorie. Ich unterscheide auch Menschen jetzt nicht darin, okay, sind es jetzt Ossi oder Wessi. Das ist, finde ich, absolut aus der Zeit.
Das ist für mich, glaube ich, kein Thema, was noch eine Rolle spielt. Das ist kein Thema unserer Generation. Zumindest wenn man in die Schule geht, wenn man an die Uni geht zum Studieren oder eine Ausbildung macht. Was mir aber bei dem Thema, und wenn du das jetzt ansprichst, in den Kopf kommt, es gibt halt ganz, ganz viele, um mal wieder zur Politik zurückzukehren, es gibt ganz, ganz viele Standorte von Bundesverwaltungen in Westdeutschland. Wir haben allerdings bei uns in den sogenannten neuen Ländern ganz, ganz wenig Standorte und dort ist natürlich auch von uns diese konkrete Forderung, auch dort wollen wir natürlich die Gleichbehandlung und den Gleichsatz durchsetzen, aber in unserem täglichen Leben mit persönlichem Miteinander spielt das keine Rolle.
Nein. Ich glaube auch in der Frage von Entlohnung und in den Fragen von Arbeitszeiten ist das noch ein Riesenthema für viele Menschen. Also es gibt nach wie vor ein Standortvorteil im Osten Deutschlands, weil die Löhne und Gehälter nicht so hoch sind.
Das ist ein
anderes Thema. Ich glaube, also da gibt es, glaube ich, noch ganz viel, aber es freut mich natürlich zu hören, dass zwei Vertreter einer jungen Generation sagen, ja, für uns darf das eigentlich als Label kein Thema mehr sein, außer wir flachsen ein wenig darüber. Meine Herren, das war eine gute Stunde mit euch. Herzlichen Dank für eure Zeit. Das Outro läuft. Was passiert heute Abend noch? Es geht zurück nach Leipzig und zurück nach Görlitz.
Zurück nach Görlitz.
Ja. Okay. Und was dann? Morgen ist Freitag, hoch die Ende, Wochenende. Geht da noch was an der Polizeihochschule?
Selbstverständlich.
Oder ist
morgen arbeiten. Bock, dann haben wir am, selbstverständlich nicht, dann machen wir uns ein Wochenende und dann geht's nächste Woche weiter. Auch dir vielen Dank, dass wir zu Gast sein durften.
Genau. Selbstverständlich. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war die 51. Folge der Sächsischen Verhältnisse mit der Jungen Union, dem Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden. Informationen zu dieser Sendung findet ihr in den Shownotes. Wenn sie euch gefallen hat oder wenn ihr darüber diskutieren wollt, schreibt sie in die Kommentare. Guckt doch mal bei Facebook und Insta bei der Jungen Union vorbei. Habt ihr jetzt gehört, dass sie da präsenter sind als auf der Website? Die nächste Folge, die 52. Folge der Sächsischen Verhältnisse, jetzt geht's mal wieder schneller los, kommt schon in 2 Wochen, jetzt ist nochmal ganz kurz Urlaub, dann kommt die nächste Folge und zwar mit Alexander Kraus, dem Abgeordneten der CDU im Deutschen Bundestag, und relativ kurz danach kommt eine Folge mit Susanne Rüttrich für die SPD im Deutschen Bundestag. Wir müssen mal ein bisschen über Bundespolitik reden, da wird ja nächstes Jahr gewählt. Herzlichen Dank fürs Zuhören, macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis bald. Tschüss!
Tschüss!